Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert. Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.
Das ist die 24. Episode vom Digitalk. Heute ist der 23. Mai 2007. Und in unserem Podcast geht es heute um die Geschichte vom Personal Computer. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und ich bin Roger Zeri.
Wie gesagt, wir wollen schauen, was in dieser 30-jährigen Geschichte so passiert ist. Mit dabei ist der Matthias Ebi. Bist du ein Computeranwender von der allerersten Stunde?
Ja, von der ganz, ganz allerersten heute, aber von einer frühen Stunde, das glaube ich schon.
Wann hast du deinen ersten Computer gehabt?
Ich habe mir es vorher überlegt, es muss Mitte 70er Jahre gewesen, ungefähr.
Dann verratest du uns vielleicht im Hauptthema, was das dann für eine Maschine war. Zuerst gehen wir aber zu den Goodies. Wie immer bringen unsere Gäste uns etwas mit. Die Links zu diesen Goodies findet ihr übrigens auf unserer Webseite tagi.ch/digitalk. Oder im iTunes beim Bild unten links. Matthias, was hast du für ein Goodie mit dabei?
Wir haben seit ein paar Tagen im Büro einen Kümmel. Und das ist nicht einfach ein gewöhnlicher Kümmel. Es ist ein Hase. Heissen tut er Nebestag. Das ist ein Kümmel oder ein Hase, der kann reden. Der kann seine Ohren bewegen. Er hat Lämpchen drin, er hat Mikrofon drin. Er kann Zeit ansagen, er kann Weisheiten von sich geben, er kann Messages übermitteln, E-Mail vorlesen und alles über das Wireless Netz. Also man kann ihn einfach kaufen, einschalten und dann fängt er an loslegen in allen möglichen Sprachen.
Aber bröteln und essen kann man nicht.
Das ist wahrscheinlich das Einzige, was man gescheiter nicht macht bei dem Hase.
Ja. Klingt wie eine Kreuzung zwischen Eibel und Furby.
Ja, aber er ist vernetzt und das ist entscheidend. Okay. Also man ist Teil von einer schnell wachsenden Community von Leuten, die solche Hasen haben. Und wenn man weiss, dass jemand einen hat, die kommen auch alle Namen über, dann kann man dem Hase mit dem bestimmten Namen eine Message schicken und dann kommt der Betreffende das vorgelesen.
Roger Zedi, dein Goodie?
Mein Goodie ist... Passend zur Sendung habe ich gedacht, die Geschichte von Apple aus der Sicht von Google, das ist eigentlich quasi einfach ein Weblink, aber Google Labs hat einen neuen Dienst kreiert, wo du kannst zu gewissen Themen dir eine historische Zeitlinie anzeigen. Es funktioniert noch nicht so perfekt und eigentlich ist es auch noch ein gutes Beispiel, um zu sehen, wo die Grenzen von Google so liegen und dass Google doch nicht die Antwort auf alles ist im Leben.
Muss ich mein Goodie vielleicht wieder verstecken, weil es ist nämlich auch eins von Google oder eins für Googler. Es heisst Google Trends. Dort sieht man die Hot Trends, häufig gesuchte Begriffe. Man könnte sagen, das ist etwas für Google Voyeur, die schauen wollen, was da so gesucht wird. Die Trends kommen bis jetzt leider vor allem aus den USA, weniger aus der Schweizer Google-Gemeinschaft. Aber das Witzige daran ist, man kann auch, wie du auch erwähnt hast, sich eine Zeitleiste anzeigen lassen und sieht, wie sich die Popularität von so einem Begriff dann entwickelt über die Zeit. Digitalk sucht man da allerdings vergeben, aber trotzdem, es ist ein witziges, ein witziges Spielzeug.
Okay.
Dann gehen wir zu den News und fangen mit der Swisscom an. Die hat sich eine neue Struktur gegeben. Der Konzern wird in Zukunft nicht mehr nach den Geschäftszweigen Fixnet, Mobile und Solutions organisiert, sondern nach Kunden. Es gibt eine Sparte für private KMU und Grosskunden. Der Umbau kostet hunderte von Stellen. Matthias, eben mal abgesehen von dem markanten Stellenabbau, was haltest du von dem Schritt Richtung Unified Communication? Das Stichwort bedeutet, man kann über ein Gerät zum Beispiel Mobile und Fixnet abdecken.
Es dünkt mich, es liegt absolut im technologischen Trend. Also die Zeiten, wo wir ein Netz haben für Telegram und eins für Telefon, die sind ja eigentlich technologisch schon lange vorbei. Mit der Digitalisierung haben wir eine Unification eben von allen möglichen Anwendungen. Und weil heute nicht mehr die Technologie im Vordergrund steht, ist es irgendwo noch naheliegend, dass man als Alternative dann eigentlich wieder den Markt oder den Konsument im Vordergrund stellt. Swisscom investiert riesige Summen in ein Everything-over-IP-Netzwerk. Es kommt am Schluss eigentlich nicht mehr wirklich darauf an, mit was für einem Gerät und wo und wie man irgendetwas braucht.
Heute hat man vielleicht Festnetz bei Sunrise, Handy bei Orange. Wenn man Unified Communication nutzen möchte, dann geht man zu einem Anbieter wahrscheinlich. Wird auch abhängiger von dem. Siehst du das als Nachteil?
Der Preiskampf hat stattgefunden. Also mag sein, dass noch etwas drin liegt mit Luft nach unten. Aber ich glaube eigentlich, dass es für den Konsument wertvoller ist, wenn er gescheite, gute Anwendungen, praktische Sachen in die Hand bekommt. Und von dort her scheint es mir eigentlich wichtiger, dass die Anbieter über Innovation, über gescheite Produkte anfangen miteinander im Wettbewerb stehen, als über den Preiskampf, den man heute hat, wenn man alles überall irgendwie kann kombinieren kann.
Roger Zedi, eine Rechnung für Handy, Fixnet, wäre das für dich ein Grund, um zu der Swisscom zu wechseln?
Nein.
Ohne weiteres.
Mehr kann ich da eigentlich gar nicht so sagen, ob ich jetzt zwei Rechnungen zahle oder nicht. Das Ganze mit dem Unified und Triple Play und Zeugengeschichten, finde ich, macht aus Kundensicht bisher wenig Sinn. Also wenn es dann mal wirklich so weit ist, dass man zusätzliche intelligente Verknüpfungen und so hat, dann okay, aber im Moment nein.
Du hast Stichwort Triple Play in die Runde gerührt. Da passt unser zweites News-Thema dazu, nämlich US-amerikanische Marktforscher, die das Ende von Skype und anderen Internet-Telefondiensten prophezeien. Immer mehr Netzbetreiber bringen nämlich eben genau die Triple Play-Angebote. Das bedeutet, dass man Fernsehen, Internet und Telefonie von einem Anbieter hat. Es gibt auch Quadruple Play, da ist dann noch Mobilfunk dabei. Das könnte, Matthias Ebi, doch tatsächlich ein Problem für Skype werden.
Glaube ich eigentlich nicht, aus einem ganz einfachen Grund. Voice over IP ist jetzt auch wieder so eine Technologie. Im Grunde genommen ich einfach telefonieren und ob jetzt es über IP ist und so weiter, interessiert mich ja eigentlich nicht. Am Schluss wollte ich das Telefon in die Hand nehmen, mit jemandem reden und wollte das zu einem möglichst günstigen oder vernünftigen Tarif in einer vernünftigen Qualität machen. Ich glaube, die grössten Probleme von Skype liegen im Bereich von der Qualität, aber das hat nichts damit zu tun, was andere Anbieter machen.
Also das ist einfach mal wieder so die Marktforscher, die dann aus der die Trends verabsolutieren halt.
Dunkelt mich irgendwie schon ein bisschen.
Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel noch kein Digital Phone von Cablecom, weil ich das noch gut finde, wenn ich eben neben dem Internet dann noch die Auswahl habe, wenn mein Cablecom-Anschluss nicht geht, dass ich zur Not kann halt das Analog-Modem einstöpseln.
Hast du das schon mal gebraucht?
Eigentlich nicht.
Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von schweizerisch überversichert sein oder so. Ich habe gar keinen Festnetzanschluss mehr zuhause. Ich lebe wunderbar und schlafe gut.
Dunkel mich eigentlich auch. Also das Mobiltelefon zusätzlich würde eigentlich genügen für den Notfall. Also
so ja, mit dem kann ich nicht ins Internet.
Und Skype, nochmal zu Skype und VoiceOver-IP. Ich glaube, das sind völlig sich ergänzende Sachen. Es gibt Momente, wo ich Skype benutze, wenn ich zum Beispiel im Ausland bin, in einem Hotel und Long-Distance-Call wäre einfach über das Handy, so wie über das Hotel, sau teuer, dann ist natürlich Skype eine super Alternative. Hingegen, wenn ich daheim bin und irgendjemand will normal anrufen, dann wieso soll ich mir das über die Qualität zu telefonieren.
Google will die Suche umbauen. Es geht in Richtung universeller Suchfunktion. Das bedeutet, dass man in einem Aufwisch Webseiten, News, Bilder und Buchinhalt findet. Das ist eigentlich nicht wahnsinnig spektakulär, oder? Haut dich das vom Stuhl, Matthias?
Ich habe gestaunt, als ich bei der Pressekonferenz gelesen habe. Noch viel mehr habe ich gestaunt, als ich gelesen habe, dass 100 Leute während 2 Jahren den Berg, die Maus geboren hat, irgendwo. Oh, ja. Es zeigt mir, dass auch Google, wo man ja für eine sehr agile und wahnsinnig moderne Firma haltet, unterdessen halt einfach auch eine Grösse hat, wo selbst der Umbau von dieser Startseite wirklich 100 Leute während 2 Jahren beschäftigt. Am Schluss ist es Quintessenz, ein Dropdown Menü und das Zusammenfassen von 2 oder 3 Searches, die man eigentlich mit ein bisschen Hacking selber könnte.
Ja. So also du kannst schon machen. Heute schon, wenn du das Resultat hast, musst du oben nur noch auf Bilder klicken oder auf was auch immer und dann sucht
dann
er das
sucht
andere.
Er das nochmal, ja.
Mich tut es eigentlich eine Verschlimmbesserung, wenn sie das wirklich machen, weil nicht jedes Mal, wenn ich einen Begriff eingebe, will ich unbedingt gerade Bilderbücher und weiss Gott, was noch alles dazu habe. Ja.
Also das ist mir auch aufgefallen, als ich es gelesen habe. Ich habe irgendwie gefunden, wenn ich ein Bild suche, dann suche ich in der Regel ganz gezielt. Ich wollte jetzt gerade Geburtstagskarten oder sonst irgendetwas machen. Und brauche ein Bild von einer bestimmten Blume oder so, dann will ich nicht noch einen Haufen anderes Zeug wissen. Kommt noch dazu, es wird dann da ein Haufen philosophiert über das Ranking, von wem jetzt die Bilder zuerst kommen müssen oder weiter hinten. Also, das dunkelt mir alles so ein bisschen theoretisch.
Probieren wir es mal aus, wenn es dann da ist. In der Menge an Daten geht es auch in unserer nächsten Meldung. Die Menge an Daten wird nämlich immer grösser, das zeigt eine Untersuchung vom Marktforscher IDC. Die sagen, dass die globale Datenmenge in der nächsten Zeit jedes Jahr um 60% zunimmt. Und sie sagen vor allem auch, die allermeisten von diesen Daten werden gespeichert und niemand mehr ruft sie jemals wieder ab. Matthias Ebi, bist du einer von diesen Datensammlern?
Mehrheitlich schon, ja. Und zwar mit gutem Grund. Zu aussortieren würde mich viel mehr kosten, als was mit der Harddisk kostet, was drauf ist. Das ist das eine. Wenn man mal Berechnungen gemacht, wenn ich ein Blatt Papier mit Text drauf einscanne, ist das Speichern von diesem Blatt günstiger als das Papier und der Drucker, der es braucht hat, um das Papier zu bedrucken. Und wenn das Kriterium ist, dass man es nicht mehr braucht, dann müssen wir wahrscheinlich in den meisten Bibliotheken einfach mal zwei Drittel von den Büchern fortrühren. Machen wir ja nicht, weil vielleicht braucht man es ja dann trotzdem einmal. Das Entscheidende ist ja eigentlich viel mehr, ob man es wieder findet.
Ja.
Also ich finde, Sommer liegt da eigentlich viel weniger
tragisch. Ja, und ob man sie 10 Jahre überhaupt noch lesen kann, je nachdem.
Das ist dann
die ganze, also die Formatgeschichten sind viel kritischer bei dem Ganzen.
Gut, da kann man sagen, das Größte ist wahrscheinlich so als JPEG da oder als HTML, was ich so ansammle oder als PDF. Da sehe ich jetzt keine so grossen Probleme.
Ja, aber es gibt sicher nicht Hypercard-Stacks oder irgendwie.
Die gibt es tatsächlich. Sachen, die haben dann auch
das
Problem. Roger Zedi, bist du dann auch so ein Datensammler? Was sammelst du so?
Eigentlich ja. Also ich sammle zum Beispiel alle meine E-Mails. Wobei, letzte ist mir die Harddisk verreckt. Und da dabei sind also doch ein paar Jahre verloren gegangen.
Du machst keine Backups?
Nein, das Fiese war eben, ich mache eigentlich Backups, aber das Backup hat sich nicht mehr zurückspielen. Das heisst, es war dann einfach Katz gewesen. Sprich, es fehlt mir jetzt ein paar Jahre. Und ich muss aber sagen, eigentlich ist es nicht so schlimm, wie ich gemeint habe. Nein, es ist, man kann auch so leben.
Und ich würde denken, dass ein grosser Teil von diesen 60% wahrscheinlich auf Video zurückzuführen ist, dass einfach viele Leute anfangen, multimediale Sachen zu sammeln. Und das braucht natürlich zwangsläufig einfach mehr Platz.
Eigentlich ist es so eine Null-Aussage. Also, außer dass die Speicherhersteller sagen, wir sind ganz wichtig und kaufen bitte unsere Speicher, oder?
Es ist auch nicht so dramatisch, wenn man weiss, dass etwa noch 18 Monate zum gleichen Preis doppelt so viel Speicher zur Verfügung steht. Also, heute sind Terabyte-Harddisk eigentlich schon fast normal und Petabyte-Speicherserver ist auch im Bereich Weite.
Da könnte man dann so seine ganze DVD-Sammlung auf einem
Harddisk. Ist bei mir so, ja.
Du machst das schon so?
Ja.
Das beeindruckt mich. Das ist also so weit bin ich noch nicht.
Ich bin auch erst am Anfang von dem.
In der nächsten Meldung geht es auch um Daten, aber ein bisschen in einer anderen Form. Das britische Innenministerium plant nämlich neue Gesetze. Nach denen müssen die Ärzte, Sozialarbeiter, Behördenmitglieder Informationen über mögliche Gewaltverbrecher an die Polizei weitergeben. Und ich glaube, man müsste Betonung setzen auf mögliche Gewaltverbrecher. Also das heisst, jeder, der in irgendeiner Form verdächtig ist, könnte als Datensatz irgendwo landen. Was haltet ihr von dem?
Das finde ich dramatisch. Problematisch und tragisch irgendwo. Es eröffnet erstens mal der Willkür, der totale Willkür, Tür und Tor. Also ein Arzt kann und soll und müsste jetzt plötzlich irgendetwas entscheiden, wo er keineswegs zu weder ausbildet noch sonst irgendetwas ist. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist gleichzeitig durchbricht es das Berufsgeheimnis von einem ganzen Berufsstand, den man sehr bewusst so geregelt hat, dass die selbst vor einem Richter keine Auskunftspflicht haben.
Das zerstört natürlich jedes Vertrauensverhältnis, das du zu irgend so jemandem hast. Und wenn du weißt, der muss das quasi weiterverzählen, dann erzählst du dem einfach nichts mehr.
Ja.
Also von dem wird es gar nichts bringen. Es ist völlig absurd. Und vielleicht ist das einer der Gründe, wieso es immer mehr Speicher braucht. Ja. Also, nein, ich glaube, England ist, also Großbritannien ist, glaube schon ein ziemlich krasses Überwachungsland unterdessen. Ich glaube, ich habe letztens etwas gesagt, ein Drittel oder ein Viertel von allen Überwachungskameras auf der Welt stehen in Großbritannien. Okay, im Hauptteil der Sendung wollen wir diese Woche ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Vor 30 Jahren hat ein gewisser Herr Wozniak eine legendäre Maschine gebaut, den Apple I, wo oft als der erste PC überhaupt bezeichnet wird. Weil ich damals noch im Kinski war, in der ersten Klasse, haben wir uns jemanden geholt, der das schon gemacht hat,
wie man gehört ist.
So wollte ich es jetzt nicht sagen. Ja, eben, du hast gesagt, Mitte 70er hast du deinen ersten Kompi gekauft. Hast du jetzt zum Beispiel 1977 in der Schweiz mitbekommen, dass da irgendjemand einen Computer namens Apple gebaut hat?
Ja, damals bin ich im Gymi gsi, entsprechend ein kleines Budget gehabt natürlich und bin wahnsinnig fasziniert gsi von den Computern, habe mir natürlich schon wahnsinnig einen gewünscht und habe entsprechend einfach sämtliche Prospekte gesammelt, die es natürlich gegeben hat damals. Die sind noch sehr verstreut und die verschiedensten merkwürdigen kleinen Läden verteilt worden. Und dort war der Apple II dabei gewesen. Der Apple I hat man eigentlich nie können wirklich kaufen. Und ist bei mir dann aber ausser Traktanten gefallen, weil er hat nur so grosse Buchstaben gehabt, irgendwie 20 Zeichen pro Zeilen. Und ich habe vorher mit Grossrechnern gearbeitet gehabt, am Terminal, also 80x24 Buchstaben auf einem Bildschirm, also die grünen, fluoreszierenden Buchstaben. Ich habe auch noch Lochkarten gelocht. Also einfach, ich bin so ein bisschen aus einer universitären Grossmaschinen-Ecke gekommen eigentlich und bin aber fasziniert gewesen natürlich davon, selber eine Maschine daheim zu haben. Der Commodore war hier eine andere Maschine gewesen, die sehr populär war. Dort hat man einfach die Tastatur jenseits gedunkt, also die flachen Plastiktasten, die man irgendwie wirklich fast nicht können bedienen. Und dann bin ich auf einen Spielehersteller, also der für Spielsalon Spiel hergestellt hat, Exi, die hat die Firma geheissen. Und die haben ein Gerät gehabt, das hat Sorcerer geheissen, der Zauberer. Das ist eine richtige ordentliche Tastatur gsi, da hat man können Memory einstecken auf den Seiten, es hat Expansion Slots gehabt, es hat ein Z80 drin gehabt, also der Nachfolger vom ursprünglichen Intel Prozessor, wo dann schon Doppelregister hat können bedienen, einfach in jeder Hinsicht besser.
Echt top of the pops da.
Dann habe ich selber ein Interface gebaut, damit ich einen Bildschirm muss kaufen auf meinem Fernseher, dann können wir
mit
80x24, ja durchaus, also das ist dann so in den Elektronikzeitschriften, die ersten Interface
kommen. Die Zeitschriften haben ja damals vor allem aus Beschreibungen bestanden, wie man so Sachen bastelt,
ja, also und Programm schreibt. Byte war so damals die US-amerikanische Zeitschrift, die wirklich auf Bit- und Byte-Level alles beschrieben worden ist, wo auch im dicken Reklamenteil man einfach alle die tollen Sachen gesehen hat, die es in Amerika gibt und bei uns natürlich nicht.
Was hat dann der Computer effektiv können? Einen Text auf den Bildschirm schreiben?
Ja, also grundsätzlich mal, es hat einen Basic-Interpreter drin gehabt.
Okay.
Mit dem hat man mal Software schreiben und ich bin nicht mehr ganz sicher, ob man hat können zeichnen, das könnte jetzt nicht mehr Sicherheit sagen, sicher so mit Klötzli-Grafik und so. Der Speicher, muss ich sagen, wüsste ich auch nicht mehr ganz sicher. Ich würde jetzt sagen 64 KB, was schon viel war. Es hat Floppy-Disks gehabt, die sogenannt hard-sectored waren. Das heisst, mit anderen Worten, man hat 12 Löchli gemacht in der Mitte, wo später dann nur noch ein Löchli war. So, dass man gewusst hat, wenn ein Löchli an der Fotozelle vorbeikommt, dort ist dann der Sektor, wo das Zeug drauf geschrieben ist. Das sind die 5¼-Zoll Floppys gewesen. Auch das war eine Sensation gewesen. Man hat irgendwie, glaub, 200 KB können speichern auf so einer
Floppy. Das hat ja dann auch noch die mit den Kassetten, wo man das haben müssen, von Kassetten.
Ja, das hat man dann sogar können basteln, wenn man gewusst hat, wie hat man können auf einem Tonband Sachen aufzeichnen. Dann im Gimi haben wir einen TRS-80 gehabt. Das war ein anderes Modell gewesen, auch eine Alternative zum Apple. Das war ein paar Jahre später gewesen. Und dort hat man effektiv mit einem Tonband Software aufgezeichnet.
Ist das für dich einfach ein Spielzeug gewesen, oder hast du so geahnt, dass da etwas Grosses auf dich zurollt?
Ja, also geahnt, dass etwas Grosses rollt, das kann man vielleicht so gar nicht sagen. Es war für mich klar gewesen, dass das etwas ist, was da ist und wird sich weiterentwickeln. Also es hat so viele Möglichkeiten gegeben, mit dem Drucker, den ich dann damals hatte, aus USA, von Hand selber, aus New York, heimgetragen.
Heimgeschwommen.
Im Flugzeug.
Okay.
Meine ersten Begegnungen mit dem Schweizer Zoll hatte ich hier, weil ich das Gefühl hatte, das müssen wir ja nicht verzollen, es sei ja Privatimport. Und dann haben sie mich dann aufgeklärt, dass aber einen gewissen Betrag das sehr wohl etwas kostet. Es war ein lustiges Abenteuer gewesen. Und mit dem Drucker hat man dann also auf jeden Fall einfach, wenn man das geschickt programmiert hat, können sehr, sehr schöne, gute Darstellungen machen. Und das war eine Zeit, wo alle Leute mit Schreibmaschinen geschrieben haben. Es hat mal einen Geografielehrer gegeben, der ein Kollege und mich furchtbar geärgert hat. Und dann hat er uns eine Strafaufgabe gegeben, wir müssen 100-mal irgendetwas schreiben. Was mit einem Computer eigentlich relativ einfach
mit dem Basic programmieren.
Das ist dann sehr schnell und einfach gegangen.
Die Anfangsjahre sind ja vor allem auch davon geprägt, dass es sehr viele Hersteller gegeben haben und eigentlich jeder hat etwas anderes gemacht. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, sich dann für etwas zu entscheiden.
Es hat schon einen gemeinsamen Nenner gegeben. CPM hat das geheißen. Also es war der Vorläufer vom MS-DOS gewesen eigentlich, also Digital Research, die Firma, die ursprünglich angefragt worden ist von IBM, das Betriebssystem für den kommenden IBM-PC zu liefern, und die sind nicht rum gewesen oder haben nicht Antwort gegeben, worauf dann die IBM-Leute beschlossen haben, sie reden jetzt doch da mit dem dem Deal da mit dem Herrn Gates, wo der noch irgendetwas hätte, wo das ja auch nicht selber geschrieben hat, notabene.
Er hat das einfach gut eingekauft.
Hat das gut eingekauft.
Okay. Und der, was geschrieben hat, hat irgendwie 7'000 Dollar bekommen, stimmt das?
Ja, also ob es stimmt, weiss ich nicht, aber es ist so, wie man sich es erzählt. Der Punkt ist, CPM war der Vorläufer gewesen. Also die haben alle die Strukturen, wie man das BIOS konstruiert, das zusammenspielt. MS-DOS war eigentlich ein Abklatsch von CPM mit so ein paar kleinen Änderungen dran. Also, mal, es hat damals schon ein Betriebssystem gegeben, das dann eigentlich lange, lange Zeit erhalten geblieben ist. Und selbst heute gibt es noch C-Doppelpunkt. Das ist ein CPM schon absolut selbstverständlich gewesen.
Du hast schon gesagt, IBM, Stichwort, das ist ja dann der erste wirklich offizielle als PC bezeichnete PC gewesen. IBM-kompatibel ist ein grosses Schlagwort gewesen in den 80er Jahren dann. Also es hat wirklich dann so den Hardware-Standard gesetzt. Bist du auf dieser Schiene auch gewesen, oder bist du jetzt schon auf etwas anderem? Oder
nein, immer noch auf deinem eigenen? Ich bin da schon oder immer noch auf meinem eigenen Pfad irgendwie gelaufen. Weil ich irgendwie gefunden habe, also technologisch ist ja der IBM-PC nicht so wahnsinnig gewesen. Irgendwie auch designmäßig ist jetzt das alles andere als überzeugend gewesen. Nein, mich haben zu diesem Zeitpunkt dann Prozessoren von Motorola angefangen faszinieren, die 68000er-Serie. Ich bin sehr tief eingestiegen, also auf Assembler-Niveau. Ich habe zum Teil fast binär irgendwie programmiert. Und dementsprechend ist mir sehr darauf angekommen, was für ein Motor unter der Haube ist. Ja. Und die Architektur, das war so eine verbogene Geschichte gewesen, halbe 8-Bit, halbe 16-Bit und der 68000er von Motorola, der ist einfach super durchdesignt.
Aber warum hat sich dann genau der IBM-PC durchgesetzt?
Warum hat sich VHS durchgesetzt und nicht Betamax? Letztendlich hat es mit der Marktmacht von IBM zu tun gehabt. Man darf nicht vergessen, das war eine Zeit gewesen, wo IBM der Computerhersteller schlechthin war. Wenn IBM den virtuellen Speicher erfunden hat, den alle anderen schon gehabt haben, 5 Jahre, dann hat es ihn abgedenkt.
1984 ist ja dann der ominöse Macintosh auf der Bildfläche erschienen. Ist das wirklich so ein Ereignis gewesen, wie es heute retrospektiv dargestellt wird?
Für mich schon. Wobei es einen Vorgänger gegeben, das vergessen viele
Lisa.
Leute. Lisa, genau. Als ich Lisa das erste Mal in meiner Newsweek gesehen habe, an der Uni irgendwie im Lesesaal, habe ich gedacht, leck. Ich habe den Xerox Star gekannt, den hat man an den Ausstellungen manchmal gesehen. Da ist das vorgeführt worden. Eine Sensation, unglaublich.
Also das grosse Ding war grafisches Interface.
Eine Maus.
Und eine Maus, oder?
Und Drucker, die dann das alles auch haben können,
auf verschiedene Art
und Weise wiedergeben. Font, die man können wechseln konnte, schwarz auf weiß Darstellung etc.
Stimmt.
Also das ist vom Xerox Star ausgegangen, ist ja dann eben in die Lisa portiert worden. Die Lisa hat, ich weiß es nicht mehr, aber so 10-20'000 Dollar gekostet, für mich als Student völlig out of reach. An der ETH hat es eine gegeben, die man manchmal hat dürfen brauchen, wenn man die richtigen Leute gekannt hat. Und dann ist eines Tages Jobs gekommen und hat gesagt, so, und jetzt gibt es den Nachfolger von der Lisa, den Macintosh. Und der ist dann zwar immer noch wahnsinnig teuer gewesen, sicher 7-8'000 Franken, aber für einen Informatikstudent, der damals schon gute Chancen gehabt hat, Arbeit zu machen, die einigermaßen gut bezahlt ist, dann doch immerhin in Reichweite. Und ich habe dann einen Mac 128, das ist bereits das zweite Modell gewesen, habe ich mir dann können leisten. Als ich das erste Mal am Institut für Informatik einen Mac gesehen habe, am Tag, habe ich nachher Fieberträume gehabt, wo die Fenster, die auf und zu gehen. Also, das war ein absolut unglaublich, ein tiefgreifendes Erlebnis gewesen, das erste Mal also an einem fensterbasierten Interface zu arbeiten. Ich weiss auch noch, es hat einen Assistenten, der mit einem Studenten zusammen über einen halben Tag lang überlegt hat, wie man eine Datei löscht auf dem Mac. Sie haben nicht herausgefunden, dass der Papierkorb dazu da ist, dass man
es dort
reinziehen muss. Das ist ja heute noch so. Also ein Windows-Anwender, der sich nicht gewöhnt ist, dass man auf dem Mac viel mehr mit Drag und Drop macht, als unter Windows, der kommt bei vielen Sachen nicht drauf.
Das stimmt, ja. Das merken wir immer wieder. Ich bin in dieser Macintosh-Welt gross geworden. Wenn ich ein User-Interface-Design mache, dann kommt es häufig vor, dass mir dann Leute sagen, ja, aber ein Windows-User, der findet das jetzt nicht mehr.
Ende 80er Jahre, so Anfang 90er, ist ja dann wirklich Windows langsam abgehoben. Man kann es jetzt lieben oder nicht, aber eigentlich muss man sagen, die grosse Leistung von Windows war doch schon gewesen, dass sie softwaremäßig eine recht starke Standardisierung angebracht hat.
Ja, mal, das ist vielleicht das Hauptverdienst, wo man Windows zubilligen kann. Ich habe noch Windows 1.0 gesehen, damals beim Schweizer Fernsehen. Das war ein Betriebssystem, wo die Fenster nur nebeneinander haben können sein. Überlappende Fenster sind nicht gegangen. Also typisch Microsoft, im Grunde genommen keine Ahnung von irgendwelchen Programmierkonzepten. Und ich habe mit Windows 2 programmiert. ich kann mich noch gut erinnern, es hat einen Computerclub in Zürich und ich bin dann dort hin, weil ich irgendetwas wissen musste, habe niemanden gefunden, der mir helfen konnte. Ich bin aufgestanden und gesagt, wer programmiert Windows? Und das waren etwa 100 Leute gewesen, kein einziger. Das waren alle noch auf DOS gewesen damals. Gewisse Sachen waren besser gewesen, muss man sagen.
Ein ganz schräges Farbschema hat es immer gehabt, habe ich gefunden.
Das kann so ich mir
das komische Blau mit Violett und Gelb und frage mich nicht. Ja.
Aber das mit den Fenstern nebeneinander, das war doch wegen einem Rechtsstreit mit Apple gewesen, dass sie irgendwie nicht haben dürfen überlappende Fenster machen. Oder
das ist mir entgangen. Also ich wollte jetzt da nicht behaupten, das wäre mir entgangen. Tönt auf eine Art logisch. In Amerika gibt es oft solche Auseinandersetzungen. Es hat mich einfach etwas vom Schrägeren gedunkt, das ich je gesehen habe, wenn man das Fenster grösser gemacht hat und es nicht mehr gegangen ist, weil dort schon eins war. ist ja dann eigentlich nicht der Sinn von einem Fenster.
Jetzt muss ich schnell den anderen Matthias fragen. 80er Jahre, da sind wir jetzt ja schon Teenager gewesen. Hast du schon einen Kompi gehabt dort?
In den 80er Jahren nicht. Und mein erster Computer war ein 386er gewesen. Das muss 92 oder so gewesen sein. Ich hätte eigentlich viel lieber einen Mac wollen kaufen, aber ich konnte mir keinen können leisten.
Also ich kann mich auch erinnern, an der Kante haben wir die terminalartigen komischen Maschinen gehabt und irgendwie müssen Basic drauf programmieren. Es hat mich schon noch interessiert, aber ich hätte jetzt damals noch nicht gesagt, dass ich mich das mal so wird interessieren, wie es dann später hat. Ich bin eigentlich erst an der Uni wirklich computerinfiziert worden, natürlich mit Macintosh. Ist ja eigentlich logisch, 90er Jahre. Kann man sagen, das war so die erste Phase, in der Multimedia-Sachen so richtig massentauglich geworden sind?
Nein.
Oder ist das schon in den 80er Jahren passiert?
Ja. Also ich habe mal so einen Logitech-Handscanner gehabt. Der ist, glaube ich, mit dem allerersten Computer, den ich den gekauft habe, wo man so 10 cm einscannen konnte. Aber man konnte nichts damit machen.
Ja, also mich dunkt so Multimedia ist zusammen mit dem Laserwriter. Vorher hat man immer die Matrix-Drucker gehabt. Und ich mag mich noch erinnern, als dann der erste Laserdrucker kam, ist von Apple, habe ich zuerst gedacht, ja, die Prospekte haben die gedruckt in einer Druckerei. Das kann ja nicht sein,
dass die das mit einem Drucker rausgelassen
haben. Aber also Desktop-Publishing haben wir natürlich gemacht.
Aber das war ja der Anfang eigentlich von Multimedia gewesen.
Wobei das Desktop-Publishing in den 80er Jahren ist, ja, das sind einfach die Leute, die das profimässig gemacht haben. Da hat noch nicht jeder zuhause irgend so ein Ding gehabt und seine Bildchen auf dem Kompi und so Geschichte.
Hat aber angefangen dort. Ich meine, das erste Mac Write, auf meinem ersten Mac, kann ich mich noch gut erinnern. Dort konnte ich Text und Bilder kombinieren. Gut, die Bilder sind aus dem Mac Paint rausgekommen. Also es war alles schwarz-weiß und halt in Pixel, 72 dpi Auflösung. Aber ich weiss noch, ich habe eine Bastelanleitung für Heißluftballone geschrieben mit dieser Maschine.
Also ich habe unsere Maturzeitung mit PageMaker 3.0, ist das wahrscheinlich gewesen, und einem Mac produziert, mit irgendeinem Bildchen vorne drauf, wo es mit dem Laserwriter ist, glaube ich, etwa 3/4 Stunde gegangen, bis er das ausgedruckt hat. Ja. Also, aber man hat schon schön einen Arbeitsplatz mit Scanner, wahrscheinlich unsagbar teuer gewesen, auch noch dazu mal, aber man hat den dürfen brauchen. Und das
also etwas anderes, was ich mich erinnere, was definitiv in den 90er Jahren passiert ist, aber das hat mich mit meiner Biografie, als ich das erste Mal einen Mac mit einem Farbbildschirm gesehen habe, habe ich gefunden, wer braucht das? Finde ich das so überflüssig. Ich kann mir so blöd sein und mehr zahlen, nur für die paar Farben und so. Die Geschichte hat mich natürlich Lügen gestraft, aber wann habt ihr es erstmal mit Farbe geschafft?
Bevor wir schnell zur Farbe kommen, ein kleiner Exkurs. Mobilität hat nämlich vorher angefangen. Also das, was heute Laptop ist, war so Ende 80er Jahre gewesen. Und einfach eine kleine Anekdote. Ich hatte einen von den ersten sogenannten Schlepptops gehabt. Also ich weiss auch noch an einer Orbit die ersten Compaq. Das sind dann eben sogenannte portable Computer. Sie haben ausgesehen wie Nähmaschinen, wenn man sie aufgestellt
mit Koffer,
hat. Und dann hat man so eine Tastatur oben abnehmen. Und dann war die Nähmaschine Stockwerk kleiner gewesen. Und dann hat es einen Bildschirm gehabt, Durchmesser vielleicht 12 Zoll. Unglaubliche Dinger. Und dann hat Apple seine erste Maschine lanciert. Und das war so gross und schwer gewesen, dass ich dann so Riemen drumherum gebastelt habe, habe das wie einen Rucksack können, hinten auf den Rücken nehmen und bin dann so natürlich mit stolz geschwellter Brust an die Uni. Den können aufklappen und die Batterie hat sicher eine Stunde gehabt.
Der hat aber etwa 13'000 Franken gekostet oder so und darum ist er nicht in Frage
gekommen. Das war eine teure Sache gewesen und der erste Bildschirm hatte auch keine Hintergrundbeleuchtung gehabt, also es war ein LCD-Bildschirm, schwarz-weiss mit einem Winkel, wo wenn man gerade schön senkrecht vorne dran gesessen hat.
Aber sehr scharf, wirklich sehr scharf.
Es war eine tolle Maschine, ich hatte die sehr, sehr gerne. Ich habe dann auch noch einen hintergrundbeleuchteten Bildschirm später einbauen lassen.
Okay, kommen wir zurück zu der Fahrt.
Ja, so richtig eine Erkenntnis war es nicht, weil es hat mich eine logische Fortsetzung gedunkt. Aber ich habe auch also mir überlegt, ja, nur weil man jetzt das Mönchen rot einfärbt, das ist jetzt also noch nicht
ja, grosse zuerst hat es auch nur die 16 Farben gegeben und das war einfach nicht cool gewesen. Das hat alles wie, also es war dann auch keine schöne Farbe gewesen. Und dann so mit 256 Farben ist es dann so langsam schöner geworden.
Okay, ich habe so Mitte 90er Jahre meinen ersten Kombi gekauft. Eine ziemlich teure Maschine damals, PowerMac. Etwas war aber nicht dran gewesen. Dann hatte ich kein Modem gehabt. Das musste ich mir dann irgendwie noch extra anbasteln. Aber das Ereignis von 90er Jahren war schon das Internet gewesen, oder? Muss ja, man so sagen.
Also vor allem Mitte 90er Jahre, 1995, genau. Wo mir ein guter Freund das erste Mal einen Webbrowser gezeigt hat an der Uni. Und ich irgendwie gedacht habe, ja, also was jetzt da ein paar Studenten machen mit ihrem Fötterli und ein bisschen Textringelung, ist ja alles gut und nett, aber es ist mir damals nicht gerade auf Anhieb klar gewesen, was es für Möglichkeiten gibt. Es war auch ein sehr einfacher Browser gewesen, muss man sagen. Aber die alle relevanten Konzepte sind da gewesen, also Multimedia und Link. Das Internet ist in der Schweiz ganz schleichend ja gekommen. Also in den USA hat sich das relativ explosionsartig etabliert, anfangs der 90er Jahre. 1995 war da, wo ich mit meiner Frau und einem Kollegen einen der ersten Internetprovider gegründet habe. Und dort eigentlich auf ein Karussell aufgestiegen bin, wo dann schon sehr schwindelerregend schnell hat angefangen zu trüllen.
Ich habe meinen ersten Internetzugang bei euch gehabt.
Freut mich natürlich sehr. Ich kann mich aber auch an die Zeit vorher erinnern. Und das muss in den 80er Jahren sein. Bei einer Firma haben wir es geschafft, Daten von einem PC auf den anderen mit einem Kabel zu übermitteln und nicht mit einer Diskette. Das, was wir heute als total selbstverständlich anschauen, das ist ein Konzept, das jetzt gerade mal so 10 Jahre oder 12 Jahre alt ist. Und das vergisst man gern, dass es eine Zeit gegeben hat, wenn man in die Ferien hat will, ist man einen Prospekt geholt in einem Reisebüro und nicht schnell im Internet anschauen. Mich dunkt schon, dass der PC eigentlich seine Wirkung erst richtig hat angefangen zu entfalten, wo man die Maschine können vernetzen.
Wann hast du dann die Ahnung bekommen, dass das Internet zu einem Massenmedium könnte werden?
1995. Ich hatte mit einem Kollegen zusammen eine Firma gehabt. Wir haben Software entwickelt und dann hat es so Bulletin Boards gegeben, wo man von Firmen so Informationen abprüfen konnte. Unter anderem bei Apple hat sich Apple Link genannt. Da hat man sich für ein teures Geld lokal einloggen mit vielleicht 1200 Bit pro Sekunde und hat so dann ein bisschen Informationen bekommen. Und irgendwann sind wir aufs Internet gestoßen und haben realisiert, ja Moment mal, da ist ja alles um. Das geht ja total gäbig und das ist ja vergleichsweise günstig. Das müssen wir haben. Und haben dann uns einen Artlos Cola und haben einen Tag gebraucht zum Installieren. Das war absolut unmöglich. Wir haben dann gefunden, das können wir besser. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir gefunden haben, jetzt probieren wir das besser zu machen.
Noch etwas aus den 90er Jahren möchte ich schnell erwähnen. Das war ja die Zeit, wo Apple halb gestorben ist. Hast du auch zu denen erzählt, die gefunden haben, die Hoffnung ist weg?
Nicht wirklich, weil ich war damals durchaus noch religiös. Und wenn man an einen Götzen glaubt, darf der ja nicht sterben. Nein, die Befürchtung war da. Aber als dann das Kali kam, haben alle Aufgaben. Dann Newton, das war ja auch eine riesige Sensation, wie das angekündigt und eingeführt wurde. Ich habe heute noch einen Newton. Ich kann ihn sogar noch starten. Sonst macht er nicht mehr schaurig viel. Aber dort hat man dann das Gefühl gehabt, okay, es geht jetzt wieder ein. Aber es hat schlecht ausgesehen, weil das Mac hat sich nicht etabliert in den grossen Firmen. Und die Werbekampagne, wo Apple berühmt war dafür, wo alle Manager als graue Mäuse dargestellt hat, das hat nicht gerade dazu beigetragen, dass Apple beliebt war bei den grossen IT-Departments.
Wenn man so die letzten 10 Jahre noch anschaut, aus meiner Sicht etwas vom Wichtigsten ist Linux und Open Source. Wie stehst du zu dem? Ich sehe, du brauchst immer noch einen Mac.
Ja, wo notabene unten durch ein Unix-Betriebssystem hat, ein BSD, also ein Open-Source-Betriebssystem. Ich brauche einen Mac zum einen, weil ich mir das einfach gewöhnt bin. Also das ist heute nicht mehr ein grosses Statement. Ich finde es gäbig, ich finde es auch zum Anschauen schöner, also die Darstellungen von Fenstern und ähnlichen Sachen. Aber wenn wir professionell arbeiten, das also im Bereich Server und auch mein eigener Server mit den DVDs, das sind heute alles Linux-Maschinen, die sich sehr, sehr gut bewähren, die uns sehr viel Freiheiten geben und sehr stabil funktioniert. Open Source ist eine enorm wichtige Geschichte, um uns nicht letztendlich diesen Firmen zu überlassen die sicher auch ihre wichtigen Beiträge leisten. Aber Innovation passiert zum Teil noch in diesen Firmen und zum Teil aber halt durchaus in diesen offenen Foren, in dem Austausch zwischen hochprofessionellen Entwicklern und der Bene. Also man hat ja manchmal das Gefühl, das sagen alles picklige Studenten, die von nichts eine Ahnung haben, aber es ist ganz erstaunlich und immer wieder auch überraschend, wie wahnsinnig professionell die Open-Source-Gemeinde zusammenarbeiten. Unter eigentlich sehr komplizierten Bedingungen. Also Leute, die nicht die gleiche Sprache reden, die in verschiedenen Zeitzonen wohnen und zusammen massive Projekte, wenn wir den Firefox-Browser nehmen zum Beispiel, dann ist das ein gutes Beispiel. Oder eben auch der Apache-Webserver, wo heute wahrscheinlich die Mehrheit von allen Webservern rund um die Welt betrieben werden. Dann sind das Erfolgsgeschichten, wo jede Firma erstens steinreich wäre und zweitens davon träumen würde, das zu haben.
Vielleicht noch etwas. Ich werde sicher auch oft im Freundeskreis gefragt, was soll ich für einen Computer kaufen. Was mich noch angenehm dünkt, ich muss den Leuten eigentlich technisch gar nicht viel erklären, sondern ich kann ihnen sagen, kauf das Laptop, das du findest, hat einen guten Bildschirm oder eine angenehme Tastatur und macht das, was du willst machen und der Rest kann dir eigentlich gleich sein. Und das ist ein riesen Fortschritt gegenüber früher. Sehen die das auch so?
Das sehe ich genau so, ja.
Ja, also es dünkt mich auch, ein Laptop oder einfach überhaupt ein Computer ist heute sehr ein homogenes Gut. Also ich glaube nicht mehr, dass man nachher sagt, es gibt schlechte PCs, das ist das eine. Und Betriebssysteme eben, haben sich auch sehr stabilisiert.
Vielen Dank für die Erzählungen, Matthias Sebi.
Ja, dann hören wir ja dann noch, was du vom Vater vom PC zu erzählen hast.
Genau, morgen habe ich die grosse Ehre und auch ein bisschen den Stress, dass ich mit dem Herrn Wozniak ein Interview führe. Wir schauen, dass wir das, wenn immer möglich, auch als Podcast geht, dann publizieren. Es kommt aber auf jeden Fall am Samstag im Tag.
Sind wir gespannt drauf? Fragen ein bisschen die Sachen.
Ja, ich probiere es. Gib mir das Beste.
Wenn er schon mal zu Zürich ist, ja. Viel Spass.
Merci.
Das wär's gsi, der 24. Digitalk. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dann, gute Zeit. Tschüss zusammen.
Ciao miteinander.
Bye bye.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger gsi, präsentiert von Norman, dem Hersteller von proaktiven Softwarelösungen gegen Viren, Würmer, Spam und Co.